Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Jubelkonfirmandinnen, Jubelkonfirmanden, so wird man ja auch nicht alle Tage genannt. Deshalb sage ich das heute auch manchmal so, aber natürlich auch liebe Gemeinde. Wir feiern heute Jubelkonfirmation und gleichzeitig auch Ostermontag. Einen typischen Bibeltext für Ostermontag haben wir als Schriftlesung gehört. Und ich muss sagen, ich mag diese Erzählung, diese Begebenheit, wie diese beiden Jünger so voller Verzweiflung sind, traurig und wie sich das dann verwandelt auf diesem Weg, den sie gehen. Und ich finde, eigentlich steht diese Erzählung, dieser Weg von Jerusalem nach Emmaus, wahrscheinlich ungefähr 12 Kilometer, 2 Stunden, ein bisschen so für unseren Lebensweg. Das, was die Jünger auf diesem Weg erleben, das sind Dinge, die auch wir erleben oder erlebt haben. Und Jubelkonfirmation ist, genauso wie andere Jubiläen oder auch Geburtstage, ein Moment, wo wir innehalten dürfen und zurückschauen und versuchen, ähnlich wie die Jünger, zu verstehen im Rückblick, warum war manches so, wie es war, wie ist mein Leben geworden. Denn mit 13 oder 14, zum Zeitpunkt eurer Konfirmation damals, da hat man ja noch gar keine Ahnung, was so im Leben auf einen zukommt. Vielleicht hatte der eine oder die andere unter euch schon Vorstellungen, vielleicht war der berufliche Weg schon ein bisschen vorgezeichnet oder man hatte schon konkrete Vorstellungen. Vielleicht hatte man auch schon Wünsche, Träume, Hoffnungen in sich, einen Mann, eine Frau zu finden, Familie zu gründen. Aber vielleicht hatte man auch noch ganz andere Dinge im Kopf und hat sich noch gar nicht so Gedanken gemacht über die Zukunft, wie alles werden wird. So viel Zeit ist vergangen seit damals, 50 Jahre, 60, 65 oder gar 70 Jahre. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Und wenn ich in eure Gesichter schaue, dann steckt hinter jedem Gesicht, hinter jedem Menschen ein ganz individueller Lebensweg, eine ganz eigene Biografie. Keiner kann dieselbe Biografie erzählen wie du. Und ihr habt euch heute entschieden, hier zu sein, an dieses Bekenntnis zurückzudenken, an die Konfirmation. Ich weiß nicht, ob es damals schon ein Bekenntnis war. Vielleicht war es noch klitzeklein. Vielleicht habt ihr im Unterbewussten gedacht, das hat eine Bedeutung für mein Leben, aber ihr konntet es noch nicht ganz erfassen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass im Laufe eures Lebens immer wieder Augenblicke waren, wo ihr euch bekannt habt, wo ihr diese Entscheidung getroffen habt, wo ihr wie die Jünger diese Erfahrungen gesammelt habt, dass euch jemand etwas erklärt, dass jemand mit euch spricht, dass jemand euch das Evangelium predigt und dass es bei euch auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Ich mag diese Erzählung, weil sie eben aus meiner Sicht so diesen Lebensweg widerspiegelt. Denn jede von euch hat sicherlich auch diese Momente erlebt der Trauer, der Enttäuschung, der Verzweiflung, wo die Dinge anders gekommen sind, als man sich das vorgestellt hat. Wir erinnern uns an die Brüche in unserem Leben, wo es nicht so wurde, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist das, was die Jünger erlebt hatten. Sie hatten nicht mit der Kreuzigung gerechnet. Sie hatten nicht mit dieser Verlassenheit, mit dieser Niederlage ihres Rabbis, ihres Propheten, ihres Heilbringers gerechnet. Sie waren total verzweifelt und auch durcheinander verwirrt, weil eben die Frauen dann erzählt hatten, Jesus ist auferstanden, er lebt, aber er war gar nicht da, er war nicht sichtbar. Vielleicht denkt ihr zurück an solch einen Moment, wo ihr euch gewünscht hättet, jemand ist da, aber es war niemand da, wo ihr euch allein und verlassen gefühlt habt. Vielleicht, weil eine Ehe zerbrochen ist, vielleicht, weil ein liebgewordener Mensch gestorben ist, vielleicht durch Umzüge, Neuanfänge, berufliche Veränderungen. Es gibt viele Momente, wo wir traurig sind und verzweifelt, so wie die Jünger auf dem Weg. Aber dann passiert eben das, was auch unsere Erfahrung widerspiegelt, nämlich, dass Menschen in unser Leben kommen, und mit diesen Menschen Jesus, der Geist Gottes, der Heilige Geist. Da passiert etwas durch eine Predigt oder durch einen Menschen, den wir kennenlernen, vielleicht sogar der Ehepartner, die Ehepartnerin, vielleicht eine Gemeinde, in der wir Heimat finden. Aber es kommt jemand in unser Leben, der uns die Dinge erklärt, der uns hilft zu verstehen, die Zusammenhänge, der dazu beiträgt, dass unser Glaube an Gott, an Jesus Christus, an den Heiligen Geist fester wird, beständiger. Wo wir anfangen, Zusammenhänge zu verstehen, vielleicht den roten Faden in unserem Leben zu entdecken. Aber oft ist eben, passiert das erstmal so im Verborgenen. Wir erkennen noch nicht, dass es Jesus selber ist, der da mit uns spricht, der da mit uns unterwegs ist. Und dann kommt dieser Moment, als die Jünger sagen, bleib bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Sie sind an ihrem Ziel, ihren Plänen nach angekommen in Emmaus. Und es war dunkel geworden, es war Zeit vergangen. Aber auf dem Weg mit diesen Fremden an ihrer Seite haben die Jünger etwas gespürt, nämlich, dass diese Worte, die der Fremde gesprochen hat, gut für sie sind. Dass es ihnen gut tut, nicht allein zu sein in ihrer Trauer. Dass es ihnen wieder Hoffnung und Mut gibt. Und sie konnten es gar nicht erklären. Aber sie haben gemerkt, dieser Fremde hat etwas in uns verändert. Und das wollen wir nicht verlieren, das wollen wir festhalten. Wir möchten, dass der bei uns bleibt. Wir möchten immer wieder so ermutigt werden in unserer Trauer. Wir möchten immer wieder neu Glauben finden, Glauben fassen. Wir möchten immer wieder neu verstehen. Und darum bitten sie ihn, bleib bei uns. Es ist dunkel geworden, die Nacht bricht herein. Gerade jetzt wollen wir nicht allein bleiben. Deine Nähe tut uns gut. Bleib bei uns. Und ich glaube, dass es auch der Heilige Geist war, der euch angesprochen hat, heute hierher zu kommen. Ja zu sagen, diese Jubelkonfirmation zu feiern. Auch ihr sitzt heute hier und sagt zu Gott, bleib bei mir. Bleib bei mir am Abend meines Lebens, wenn der Tag, wenn das Leben sich neigt, wenn wir auch auf den letzten Tag zugehen. So wie die Jünger damals gesagt haben, bleib bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und was tut Jesus? Dieser Satz geht weiter, dieser Vers, und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Er hätte weitergehen können. Er hatte ihnen alles erklärt, er hat ihnen nochmal gepredigt, so wie er es vorher eigentlich auch schon angekündigt hatte. Sie hatten verstanden, da war etwas in ihnen wieder gewachsen, gekeimt an Hoffnung und Freude. Aber Jesus folgt ihrer Bitte. Er bleibt bei ihnen. Ist das nicht wunderbar? Aber jetzt denkt ihr, ja, aber er ist ja dann doch wieder verschwunden. Er feiert mit ihnen das Abendmahl, sie erkennen ihn und dann verschwindet er vor ihren Augen. Aber, und das ist das, was ich euch heute mit auf den Weg geben will, er bleibt dennoch bei ihnen. Auf welche Art und Weise bleibt Jesus bei ihnen? Mir sind drei Dinge eingefallen. Jesus bleibt bei ihnen und er bleibt bei uns in der Feier des heiligen Abendmahls. Denn bevor Jesus verschwindet, bricht er mit ihnen das Brot. Er feiert mit ihnen das Abendmahl. Und in diesem Brotbrechen und Brot austeilen, erkennen die Jünger Jesus Christus. Sie erkennen, das ist der Herr, der seinen Leib für uns gegeben hat, der für uns gestorben ist. Sie haben sicherlich noch all die Worte im Ohr, die Jesus auf dem Weg ihnen erklärt hat, dass das Leiden einen Sinn hatte, dass der Tod einen Sinn hatte. Und alles fügt sich zusammen wie ein Puzzle. Und sie verstehen, das ist das Ritual, das Jesus selbst vor seinem Tod gegründet, gestiftet hat, damit wir etwas haben, wodurch wir ihn immer wieder uns seiner Gegenwart vergewissern können. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, vergewissern wir uns seiner Gegenwart. Er bleibt bei uns in der Feier des heiligen Abendmahls. Auch heute wollen wir miteinander das Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist ein grundlegendes Ritual im Christentum. Es erinnert uns an Jesu Kreuzestod, der, so glauben wir es stellvertretend, für alle Schuld der Welt, für die ganze Dunkelheit, die ganze Finsternis der Welt bezahlt hat. Mit diesem Kreuzestod wurde der alte Bund erfüllt, wurde das Gesetz erfüllt, ist der Schuldschein bezahlt. Es gibt niemanden mehr. Weder wir selbst können einen Schuldschein hochhalten und sagen, ich bin schuldig, ich bin nicht gut genug. Selbstanklage, Selbst Vorwürfe haben kein Recht mehr, haben keinen Anspruch mehr auf uns. Die müssen schweigen. Wenn du selber diesen Zettel in die Hand nimmst und sagst, ich bin schuldig, dann möchte ich dir heute sagen, vernichte diesen Zettel. Er gehört nicht zu dir. Das ist nicht der Urteilsspruch, den du in deiner Hand hältst. Der Urteilsspruch, den du in deiner Hand hältst, das ist, ich bin erlöst, ich bin befreit, ich habe das ewige Leben, jemand hat für mich bezahlt. Es gibt nichts mehr, womit mich jemand anklagen könnte. Weder ich selbst noch jemand anderes. Das ist dein Urteilsspruch, den du in der Hand hältst. Und das ist das, was wir im Abendmahl immer wieder feiern, uns immer wieder vergewissern, dass es keine Anklage mehr gibt. Wir nehmen den Kelch des Heils und wir trinken daraus und werden satt. Und wir essen vom Brot des Lebens und es verbreitet sich in unserem Körper und wir kriegen Kraft. Wir werden satt an Körper, Seele und Geist. Die Feier des Abendmahls ist heilig aus dem Grund, weil es uns herausnimmt, dass wir Geheiligte sind, heißt, dass wir ja herausgenommen sind aus dieser Welt und schon eine neue Welt, einen neuen Himmel schmecken und spüren dürfen. Da, wo Jesus regiert. Das bedeutet es nämlich, heilig oder geheiligt zu sein. Wir alle gehören zu der Gemeinschaft der Heiligen, der Geheiligten durch Jesu Blut. Und jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, haben wir diesen Vorgeschmack vom Reich Gottes, wo wir versöhnt sind mit Gott, aber auch mit anderen Menschen und vor allen Dingen mit uns selbst. Jesus bleibt bei uns in der Feier des Heiligen Abendmahls. Aber Jesus bleibt auch bei uns durch sein Wort. Das ist mir nämlich auch klar geworden beim Lesen dieser Erzählung der Emmaus-Jünger, dass die Worte, die Jesus zu ihnen gesprochen hatte, die waren ja nicht weg. Die Jünger hatten sie gehört, sie hatten die Erklärungen gehört. Das Wort, das ihnen gepredigt wurde von Jesus, der neben ihnen ging, das hatte sein Ziel erreicht, das hatte die Frucht des Glaubens und der Freude in ihnen hervorgebracht. Und das bleibt. Das bleibt auch, als Jesus wieder verschwindet. Sie haben diese Worte im Ohr, sie haben das Verständnis, das konnte ihnen niemand mehr nehmen. Als sie wieder zurückgelaufen waren nach Jerusalem, beginnen sie selber zu predigen und zu erzählen, was Jesus ihnen gesagt hatte. Und ich bin mir sicher, sie haben es auch anderen Menschen verkündet, die vielleicht auch noch nicht diesen Glauben hatten. Ich hatte früher mal eine Bibel, die hieß, das Wort läuft. Die hatte diesen Namen in der DDR, vielleicht erinnert sich irgendjemand auch, der diese Vergangenheit hat. Ich habe das nie verstanden, wie kann ein Wort laufen? Aber jetzt verstehe ich das. Von Mund zu Mund. Mund-zu-Mund-Propaganda. Den Jüngern wurde das Evangelium gepredigt durch Jesus selbst auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Und sie laufen zurück und predigen es selbst weiter. Ich bin mir sicher, dass auch ihr gepredigt habt in eurem Leben. Nicht so wie ich heute auf der Kanzel, aber vielleicht gegenüber euren Kindern, weil ihr ihnen gute Werte mit auf den Weg geben wolltet, weil das, was ihr selber erfahren habt, ihr ihnen weitergeben wolltet. Vielleicht aber schaut ihr auch zurück und denkt, ach, ich hätte das mehr tun können. Das ist in Ordnung. Jesus ist heute nicht hier, um dich anzuklagen. Diese Klage gibt es ja nicht mehr, es gibt keinen Ankläger mehr. Sondern er sagt dir, ich bin bei dir heute, aber ich war auch bei dir deinen ganzen Lebensweg lang. Und du kannst es jetzt vielleicht noch nicht sehen, wo du das Wort ausgestreut hast und wo es Frucht gebracht hat. Aber eines Tages wirst du es sehen. Wir predigen auf so viele Arten und Weisen, das wissen wir gar nicht, wo wir vielleicht die Hand gereicht haben zur Versöhnung oder wo wir geschwiegen haben, anstatt mit Worten zu verletzen. Ihr habt Worte auswendig gelernt als Konfirmanden und ich bin mir sicher, sie sind euch irgendwann mal wieder eingefallen. Sie haben euch irgendwann mal wieder getröstet. Gerade Psalm 23, das ist ein Psalm, den kann man beten, wenn man selber keine Worte mehr hat. Auch dieser Psalm ist wie ein Lebensweg, der beinhaltet alle unsere Erfahrungen, die Menschen machen in ihrem Leben. Genauso wie diese Geschichte von dem Emmaus-Jünger. Und das ist so tröstlich am Glauben. Das ist auch so tröstlich an der Bibel. Ich bin mir sicher, dass ihr das immer wieder erlebt habt in eurem Leben, dass das Wort selber euch getröstet hat. Und in diesem Wort, was ihr gehört habt, was ihr gelesen habt in der Bibel, was euch begleitet hat, vielleicht euer Konfirmationsspruch, Trauspruch, wo auch immer euch Worte etwas gegeben haben, euch berührt haben, da ist und war Jesus bei euch, durch sein Wort. Und ich denke daran, wenn dort steht, dass Jesus ihnen alles erklärt hat, von den Mosebüchern an, über die Propheten, dann denke ich, vielleicht hat er aus Mose erzählt, wie die Israeliten im Lager waren und eine Krankheit ausgebrochen ist und Gott Mose den Auftrag gegeben hat, eine Schlange, eine eiserne Schlange zu machen und an einem Pfahl zu erhöhen. Johannes nimmt in seinem Evangelium dann Bezug darauf und sagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Ich bin mir sicher, vielleicht hat Jesus genau das für sie erklärt und gesagt, das ist der Zusammenhang. So wurde ich erhöht, damit alle, die auf mich schauen, am Kreuz Erlösung bekommen. Oder die Verse aus dem Buch des Propheten Jesaja, 53. Kapitel, ihr kennt sie sicherlich auch. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf alle, unser aller Sünde auf ihn. Vielleicht hat er ihnen diesen Text erklärt und gesagt, das hat sich in mir, in meinem Tod erfüllt. Jesus ist der Lehrer, er lehrt das Wort. Und durch das Wort ist er bei seinen Jüngern. Durch sein Wort ist er in eurem Leben gegenwärtig. Er war es, er ist es und er wird es auch immer sein. Und das Dritte ist, Jesus bleibt nicht nur oder zeigt sich uns im Abendmahl oder durch sein Wort, sondern er bleibt vor allen Dingen auch bei uns durch seinen Heiligen Geist. Denn auch das ist etwas, was die Jünger, nachdem Jesus wieder verschwunden war, begleitet. Nicht nur die Erkenntnis im Abendmahl, es ist Jesus, es ist der Auferstandene, es ist der Herr. Nicht nur durch das Wort, das ihnen gepredigt wurde und sie begleitet hat, was sie dann auch anderen verkündet haben, sondern die Freude, die Hoffnung, der Glaube, der in ihnen geweckt wurde unterwegs, das bleibt. Obwohl Jesus verschwindet, bleibt die Frucht des Heiligen Geistes in ihrem Leben. Und diese Freude motiviert sie und stiftet sie an, wieder zurückzugehen. Und sie sind erfüllt von dieser Freude, sie bleiben erfüllt davon. Paulus schreibt an die Christen in Galatien im 5. Kapitel, die Frucht des Heiligen Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit oder Selbstdisziplin. Und genau diese Frucht erleben die Jünger. Sie sind jetzt nicht etwa traurig und entmutigt, weil Jesus verschwunden ist vor ihren Augen, sondern die Freude und der Glaube bleiben und sie machen sich direkt wieder, noch am selben Abend, in der Dunkelheit, in dem Prozess des Nachtwerdens, machen sie sich auf den Heimweg. Weil sie so erfüllt sind, übertragt das doch mal auf euer Leben. Ihr müsst nicht voller Traurigkeit auf euer Leben zurückschauen und sagen, oh, wahrscheinlich ist die meiste Zeit rum. Sondern ihr dürft voller Freude auf den Tag zugeben, wenn ihr euren letzten Atemzug hier auf der Erde tun werdet, weil ihr eintreten werdet in die unsichtbare Welt, die schon immer an eurer Seite ist, die schon immer um euch herum ist. Ihr werdet vor Gottes Angesicht treten. Ihr werdet von Angesicht zu Angesicht schauen und erkennen, was ihr geglaubt habt. Das ist ein Tag des Jubels und der Freude. Ihr müsst überhaupt nicht von Traurigkeit oder Depression oder Niedergeschlagenheit erfüllt sein, sondern ihr dürft vom Heiligen Geist erfüllt sein. Ihr dürft mit Freude in diese Dunkelheit hineingehen, egal was in dieser Welt noch passieren wird. Jesus bleibt bei euch. So oft wie ihr das Abendmahl feiert, werdet ihr es verkünden, werdet ihr es vergewissern. Er bleibt bei euch durch das Wort, das ihr hört, das ihr lest, das ihr selber weitergebt und predigt und das ihr glaubt. Und er bleibt bei euch durch die Kraft des Heiligen Geistes, der gute Frucht in eurem Leben hervorbringt. Ihr habt keinen Grund zu verzweifeln oder traurig zu sein. Und nicht nur ihr dürft glücklich und voller Freude sein, dass Jesus bei euch bleibt, sondern ich glaube, dass ich euch heute auch verkünden darf, auch er freut sich. Es gab einen Moment, wo Jesus gesagt hat, bleibt bei mir. Das war an dem letzten Abend vor seinem Tod im Garten Gethsemane. Hat er die Jünger gebeten, bleibt bei mir, wacht mit mir, betet mit mir. Die Jünger damals sind eingeschlafen. Es ist ihnen nicht gelungen. Aber uns heute wird es gelingen, durch die Kraft des Heiligen Geistes bei Jesus zu bleiben. Ihr seid hierher gekommen. Ich glaube, dass Jesus sich darüber freut. Amen.
Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne im Glauben an Jesus Christus. Amen.